Beinahe hätte ich gesagt, Trittin, als wir uns das letzte Mal hier in der Sendung getroffen haben, war es auch noch Steinzeit. 29 Jahre ist das ja. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja. Und würde gerne unser Gespräch beginnen mit einem Filmausschnitt.
Gehen Sie möglichst weit weg von hier. Versuchen Sie, dass Sie über die Grenze kommen. Warum tun Sie das alles für uns?
Stopp. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, wie geht dieser Dialog oder dieser Film weiter?
Na, ich hasse Ungerechtigkeiten.
Sagt Clint Eastwood. Und mal gucken, ob das stimmt. Fast. Das ist ein Ausschnitt aus einem berühmten Italo-Western von Sergio Leone für eine Handvoll Dollar, ich glaube in den 60er Jahren gedreht. Sie haben eine ganz besondere Bindung an diesen Film, darüber reden wir gleich, aber ich würde gerne noch hier in die Runde fragen und Sie fragen, Herr Trittin, ob Sie erkannt haben, wer die schöne Mexikanerin ist. Wollen wir sie noch mal sehen? Es ist, weiß das jemand von Ihnen?
Ich weiß es.
Judith zählt da nicht, kann man nicht annehmen, aber weiß es jemand im Publikum? Hey!
Ja!
Die langjährige Moderatorin von 3 nach 9, das war die Urmannschaft, Marianne Koch, heute über 90, quicklebendig, kommt in unsere Jubiläumssendung 50 Jahre 3 nach 9 im November. Bewundere sie sehr. Übrigens, der Mexikaner war auch ein Deutscher. Wäre heute, glaube ich, gar nicht mehr denkbar, oder?
Dass das wäre nicht denkbar. Erstmal Sikat Rupp, der hat später mal als Zollfahnder Kressin in den ersten Tatorten realisiert.
Das wäre heute kulturelle Aneignung der übelsten Art.
Ja.
Aber warum hat dieser Film für Sie so eine Bedeutung?
Ich glaube, und das habe ich in dem Buch ja beschrieben.
Sie haben gerade ein Buch geschrieben, genau.
Das ist ja Anlass dafür, darüber zu sprechen, weil er was verändert, obwohl er eigentlich nur auf den Eigennutz raus ist.
Man muss erklären, er ist ein Auftragskiller.
Er ist um seinen Lohn betrogen worden und versucht jetzt, indem er zwei Banden gegeneinander aufhetzt, sein Geld zu kriegen, und bei der Gelegenheit befreit er das Dorf. Mhm. Das heißt, es ist eine Figur, die eben das Gegenteil von jemandem ist, der mit einem großen moralischen Impetus sagt, ich möchte jetzt das Gute in die Welt bringen.
Aber er tut
Sondern Gutes. Er hat ein ganz egoistisches Motiv, aber aus der Handlung erwächst dann, und das ist das Kluge, interessanterweise ist das der Bestatter in dem Dorf, der erkennt das, was da für eine Chance in dem Dorf drin ist, und hilft ihm, seine egoistischen Ziele zu verwirklichen, mit dem Ergebnis, dass dieses Dorf sich eigentlich von dieser Terrorbande, die es regiert, befreit.
Also Moral, er wollte eigentlich gar nichts Gutes, aber er tut das Gute.
Er tut es, ja. Und das ist, war so ein bisschen der Auftakt für diese Überlegung, was treibt einen eigentlich in der Politik an und wo kommt es drauf an? Und mir war es wichtig und ist es wichtig, deutlich zu machen, man kann auch, man muss gar nicht ein egoistisches Motiv haben, man kann auch ein edles Motiv haben. Aber entscheidend ist, dass Strukturen verändert werden und nicht nur, dass man eine Meinung hat. Und ich glaube, das war deswegen steht das am Anfang. Und das ist der Grund, warum das Foto aus diesem Film jahrelang in meinem Büro hing. Meine Frau hat es mir geschenkt.
Das hat bestimmt manchen Besucher verstört. Denn Clint Eastwood, man kann ihm nicht nachsagen, dass er den Grünen...
Nein, überhaupt nicht. Er ist ein Republikaner. Er hat einen unglaublich peinlichen Auftritt mal hingelegt, um die zweite Präsidentschaft von Barack Obama zu verhindern, indem er auf einen leeren Stuhl eingeredet hat.
Aber bis zuletzt hing dieses Bild bei Ihnen im Büro.
Ja, ja.
Und der war sozusagen der Pete Sampras von Jürgen Trittin. Oder?
Auch für ihn gilt, was machen Leute? Er hat ja in einem seiner späten Filme in Gran Torino jemanden gespielt, wir haben vorhin fast drüber gesprochen, ein verbitterter alter Automobilarbeiter, pensioniert, lebt in einem Viertel, komplett überfremdet mit Bandenkriminalität und Ähnlichem. Er ist, auf Deutsch gesagt, ein Rassist. und egomanisch und egozentrisch, aber er schließt zwei Hmong, das sind sein Volk in Vietnam, ins Herz. Und am Ende opfert er sich für die, damit die eine Zukunft haben.
Also, er schließt sie ins Herz, er schießt ihnen nicht
ins Herz. Nein, er schließt sie ins Herz. Er schießt auch selber nicht. Ja, ja. Das ist, da zitiert er seine alten Filme. Aber da sieht man auch an diesem Republikaner, der ja diesen Film als Produzent und Regisseur, nicht nur als Hauptdarsteller gemacht hat, sieht man schon, das kommt aus einer konservativen Haltung heraus. Und es ist eben nicht eine einfache Logik, sondern es ist eine Logik, wo Widersprüche zugelassen werden. Und davor habe ich dann ein Stück Respekt, auch wenn ich das nicht teile.
Okay, also wir wollen aber nicht über Clint Eastwood reden, sondern über Sie. Und wie Sie, haben Sie diesen Film sich oft angeschaut? Sie sind ja Bremer, wo hat man sich das angeschaut?
Ja, wir waren natürlich vor allen Dingen im Cinema am Ostertor.
Gibt es das noch?
Es gibt es noch, ja, ja. Aber die vielen Western werden natürlich da nicht mehr so gezeigt. Und wir haben es später dann oft noch in Göttingen, da gab es noch Kinos, wo man Bier trinken und rauchen konnte.
Waren Sie mal Raucher?
Ich habe auch mal geraucht, ja. Mhm. Und da haben wir zu später Stunde in der Spätvorstellung die gesamte Dollar-Trilogie.
Das sind drei Filme, ne?
Sind drei Filme. Man muss noch dazu rechnen, im Grunde genommen, Once Upon a Time in the West, also Spiel mir das Lied vom Tod und Todesmelodie, die Folge dazu, diese Filme.
Und konnten die, haben die Dialoge mit der Zeit
zum Teil, nachsprechen? Ja, ja, ja.
Also großes Vergnügen.
Ja. Ja.
Hat verbunden. Welche sind im Bremer Norden aufgewachsen? Was verbindet Sie heute noch mit Bremen? Also Sie leben nicht mehr in Göttingen, wo Sie studiert haben. Sie leben nicht mehr in Hannover, wo Sie gearbeitet haben. Sie sind irgendwann mal 99 nach Berlin gezogen mit dem Umzug, der Regierung von Bonn. Was verbindet Sie heute noch?
Erstens, wenn ich mit dem Zug komme und komme so in die Nähe der Aller bei Pferden, das ist schon das Gefühl, das ist so die Heimat. Ich bin hier groß geworden. Ich habe viele Verwandte, viele von denen mittlerweile leider auch auf dem Friedhof in Delmenhorst. Ich habe eine gewisse Prägung durch diese Stadt. Diese Stadt war immer was Besonderes. Sie war immer ursozialdemokratisch. Aber in dieser Geschichte auch liberal, partizipativ und veränderungsfähig. Mhm. Und ich habe ein bisschen beschrieben und erlebt, wie beispielsweise in den 60er Jahren, wie wir demonstriert haben gegen erhöhte Fahrpreise. Mhm. 40 Pfennig, lieber Rennig. Die Antwort des Staates war erst brutale Polizeigewalt. Also solche Polizeieinsätze kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass man gegen Sitzblockaden mit Hunden und Knüppeln vorgeht.
Ich erinnere mich, weil das in Hannover dann nachgemacht wurde.
Genau, genau. Aber wie heißt das geendet? Geendet ist es eben nicht durch die Polizeigewalt, sondern dass eine Vizebürgermeisterin, Annemarie Mewissen, sich hingestellt hat mit den Schülern, wir hatten ja keine Studenten, das waren Schüler, die da demonstriert haben, diskutiert. Und am Ende hat man einen Kompromiss gefunden. Und dann hatte der Staat das, nämlich die bisschen Mehreinnahme. Und die Demonstrierenden hatten das Erfolgserlebnis, dass sie eine unverantwortliche Erhöhung verhindert hatten. Und das war für beide Seiten Gesichtswahn. Und ich glaube, diese Bremer Kultur hat mich geprägt. Mhm.
Man hört auch noch, ich könnte das nicht nachmachen, aber ich meine zu hören, dass Sie auch noch eine dialektale, ganz leichte Bremer Sprachfärbung haben.
Ja, wenn ich noch zwei Tage länger hier bin, wird es noch mehr.
Ich habe also Applaus. Ich habe Ihr Buch, das ist, kann man sehen, richtig durchgearbeitet, einen kurzen Teil. Ein kurzer Teil hat mich besonders beeindruckt, da reden Sie nämlich über Ihren Vater, der offenbar ein ganz besonderer Mann war und der auch für Ihr politisches Bewusstsein eine gewisse Rolle gespielt hat, aber über einen sehr schlimmen Umweg dazu gekommen ist. Er hat sich nämlich mit 17 freiwillig bei der Waffen-SS gemeldet, ist dort Obersturmführer geworden, war offenbar so tüchtig, dass eine Kampfgruppe nach ihm benannt wurde. Er hat auch getötet, wahrscheinlich gemordet.
Das kann man nicht anders sagen.
Und doch hat er sie beeinflusst. Wie?
Also man muss wissen, der ist mit 17 zur Waffen-SS gegangen und der ist noch am Tag nach der Kapitulation, waren die noch in kriegerische Handlungen verwickelt. Und sind dann in Gefangenschaft gegangen.
Nach dem 8. Mai, also
ja. 45. Und als Angehörige der Waffen-SS sind sie nicht nur als Kriegsgefangene behandelt worden, sondern als Mitglieder einer verbrecherischen Organisation verurteilt worden.
Und zwar in Sibirien dann.
Und ist in Sibirien gewesen, ist dann 1950 wieder zurückgekommen. Und er hat sich unterschieden, trotz dieser Vorprägung, von vielen anderen seiner Generation, weil er das nie glorifiziert hat. Sondern er hat uns, meinen Bruder und mich, dann, als wir dann, ich war glaube ich 15, 16 und mein Bruder 3 Jahre jünger, nach Bergen-Belsen gebracht. Und
Konzentrationslager
ins Ehemalige. Das war ein Konzentrationslager, ist damals schon eine Gedenkstätte gewesen und hat gesagt, guckt euch das an, das haben wir zu verantworten und das dürft ihr nie wieder machen. Hm. Und das war schon eine Prägung. Ich bin bis heute, ja, manchmal spielen ja so Zufälle eine Rolle. In meiner Zeit als in Hannover war ich ja für die gesamten Gedenkstätten des Landes Niedersachsen verantwortlich, als Landesminister. Und wir haben dann damals in Bergen-Belsen nicht nur eine Gedenkstätte eingerichtet für die ermordeten Sinti und Roma, wir haben auch die Kriegsgräber der russischen Kriegsgefangenen, da sind 25.000 Russen ermordet worden, einfach durch Hunger und Vernachlässigung, da gemacht. Und wir haben, insofern war das ein bisschen Rückkehr und Erbe meines Vaters.
Haben Sie denn mit ihm darüber sprechen können, außer dass er von sich aus was gesagt hat? Haben Sie ihn viel gefragt? Oder war
ich habe ein bisschen gefragt, aber er war da und ich glaube, die Botschaft war sehr angekommen. Die Aussagen, die er getätigt hat in Prozessen, er ist ja als Zeuge dann auch eingeladen gewesen, die habe ich nicht nachgelesen, aber er hat eigentlich nie ein Geheimnis davon gemacht, dass Sie Unrecht und schlimmstes Unrecht gegangen.
Und Sie haben ihm auch geglaubt und Sie haben gespürt, das ist authentisch?
Ja, teilweise war das dann auch für uns überraschend. Er ist Jahre später mit meiner Mutter zu einer Weihnachtsfeier nach Moskau gefahren, ist aus dem Flugzeug ausgestiegen, ins Taxi gestiegen und plötzlich konnte er sich mit dem Taxifahrer Russisch unterhalten. Weder meine Mutter noch wir wussten, dass er Russisch konnte.
Das war aus der Zeit seiner Inhaftierung.
Ja, und er hat über die Zeit, also er hat, obwohl sie ihn verurteilt haben, obwohl das erbärmliche Zustände gewesen sind in diesem Lager, über Russland, die Russen oder die Sowjetunion und die Russen nie ein schlechtes Wort verloren.
Herr Tedin, Sie haben auch eine bewegte Vergangenheit hinter sich, auch politisch. Sie waren mal ein paar Jahre aktiv in dem Kommunistischen Bund, Abkürzung KB, darüber schreiben Sie auch im Buch. Nun will ich in keinster Weise die SS mit dem KB vergleichen. Das wäre auch obszön. Aber man kann auch nicht verschweigen, dass der KB sich orientiert hat, das war der Ursprung, an einen Menschen, Mao Zedong,
ja,
der für mindestens 40 Millionen Tote verantwortlich ist, wenn nicht für mehr, manche sagen sogar 80 Millionen, also ein Schlechter gewesen ist.
Ja.
Und in der Passage, wo Sie über den KB schreiben, dann sagen Sie zwar, wir haben uns damals geirrt, wir dachten in einer demokratischen Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaftsordnung, also einer kapitalistischen, inhärent ist, dass sie irgendwann in den Faschismus führt. Da haben wir uns geirrt. Aber es ist kein Wort darüber, dass es irgendwie erschreckend ist, dass man so eine Figur, über die in den 70er Jahren ja auch einiges schon bekannt war, dass man auf so einen Mann, was soll man sagen, reingefallen ist oder den gut fand oder sich an den orientierte.
Ich habe das in einem anderen Beispiel versucht, glaube ich, deutlich zu machen, wo der Lernprozess gelegen hat. Muss man dazu sagen, der KB war nur halb so Mao-hörig wie andere.
Ja, ja,
aber Mao, ich gebe Mao Ihrer Beschreibung recht, will ich gar nicht widersprechen. Ich habe das in einem anderen Fall dann beleuchtet. Die Linke, die neue Linke, die nicht der DDR anhing, sondern die glaubte, dass Alexander Dubček und Salvador Allende Brüder im Geiste waren, die von der Sowjetunion, der eine niedergemacht, der andere mit Unterstützung der Amerikaner ins Jenseits befördert worden ist.
Chile und Tschechoslowakei.
Wir haben damals eine klare Haltung gehabt zu diesen Befreiungsbewegungen. Diese Befreiungsbewegungen waren ja alle zum Teil zivile, aber zum großen Teil eben auch militärisch. Und sie wendeten militärische Gewalt an. Und ich habe dann in der Entwicklung von bestimmten Gesellschaften, in dem Buch, glaube ich, ganz nachgewiesen, dass dieser Identifikation, die naive Identifikation mit diesen Befreiungsbewegungen, nicht dazu führt, dass am Ende es Gesellschaften gibt, die in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
haben. Das habe ich auch alles gelesen, aber da war kein Bezug zu Ihnen. Also haben Sie irgendwann mal auch ein Gefühl
der Scham gehabt? Doch, ich habe das sehr persönlich gemacht, weil ich das, wenn ich das sagen darf, wir haben Anfang der 90er Jahre eine große Partnerschaft und Partnerschaft von Land Niedersachsen mit Eritrea gemacht. Ich kannte einen Teil der Leute, die da jetzt für schlimmste Verbrechen verantwortlich sind, habe die kennengelernt und genau gesagt, hier waren wir naiv. Man darf Leute, die in einem Befreiungskrieg siegreiche Kommandeure waren, nicht in die Leitung von neuen Gesellschaften schicken. Weil die sind es gewohnt, mit Befehl und Gehorsam von oben nach unten durchzuregieren. Und wenn das nicht klappt, greifen sie zu terroristischen Mitteln. Mhm. Und das ist, glaube ich, ziemlich persönlich an dieser Stelle. Okay. Weil ich habe mich dann ein Stück selber gedacht, Mann, was waren wir blöde, dieses nicht rechtzeitig gesehen zu haben. Okay. An der Stelle.
Okay. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, Sie sind ausgestiegen, vorzeitig. Sie hätten auch nie bis zum Ende der Legislaturperiode kommen können. Der Abschied muss bewegend gewesen sein. Ich war nicht dabei. Aber es gab eine große Überraschung, jedenfalls für Außenstehende. Mhm. Frau Merkel hat eine Abschiedsrede auf Sie gehalten. Was hat Sie denn verbunden, dass sie da zugesagt hat?
Ich will vielleicht noch was vorweg sagen, das Lustige mit dem Buch ist. Ich habe das Buch angefangen zu schreiben. Da habe ich das noch gar nicht, diesen Beschluss, gefasst. Und in dem Schreiben, in dem Reflektieren darüber, habe ich mich dann im letzten Sommer entschieden, dass ich aufhören wollte, sozusagen zur Hälfte der Legislaturperiode. Und das habe ich dann auch mit meinen Fraktionsvorsitzenden besprochen. Und die haben das so diskret gehalten, dass das dann wirklich als Überraschung...
Es war wirklich eine Überraschung. Bis zuletzt wussten Sie nicht.
Das wussten
Sie. Die stand plötzlich im Raum und Sie haben sich gefragt, was macht die?
Nein, noch nicht Frau Merkel. Das ist eine andere. Okay. Der Rücktritt meinerseits... Das wussten im Grunde genommen außer meinem Büro die beiden Fraktionsvorsitzenden. Mhm. Und die haben das ein halbes Jahr ruhig gehalten. Okay. Und haben das dann aber entsprechend ermöglicht. Und dann haben die gesagt, wir machen eine Abschiedsfeier. Und wen wünschst du dir als Laudator und Laudatorin? Und da habe ich viel überlegt. Und habe ich gedacht, ich war mal Nachfolger, Amtsnachfolger von Frau Merkel.
Als Umweltminister?
Als Umweltminister. Ich habe von ihr... sozusagen drei große Ordner bekommen mit dem Sachstand des Bundesumweltministeriums. Und wenn da gut vorbereitet ist, war eine sehr ordentliche Übergabe. Dann hat sie 7 Jahre gegen mich an der Regierung Opposition gemacht. Wir haben uns schwer gestritten, beispielsweise in der Frage, soll man als Bundesrepublik Deutschland den Krieg der USA im Irak unterstützen? Wir waren dagegen, die CDU war dafür. Und dann waren wir in der umgekehrten Rollenverteilung. Ich habe 16 Jahre gegen Sie Opposition gemacht, zeitweilig als Fraktionsvorsitzender, als Fraktionsvize und später in der Außenpolitik.
Muss ein bisschen die 17 Jahre ein bisschen straffen.
Aber das ist eine Form demokratischer Konkurrenz gewesen, die ja gelegentlich auch durchaus zu gemeinsamen Haltungen geführt haben. Wir haben Sie unterstützt bei bestimmten europäischen Rettungspaketen, obwohl wir in der Opposition waren, wo die eigene Regierung nicht mehr wollte. Sie hat irgendwann die Entscheidung getroffen, und zu dem von mir verhandelten Atomkonsens zurückzukehren.
Ich weiß das alles.
Also es heißt, es gab Konkurrenz und Kooperation, und das ist in der Demokratie, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Meine Frage war, ob das eine Überraschung war, dass sie kam, oder und ob Sie sich gefreut haben.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe sie angerufen. Sie hat sich Bedenkzeit ausgebunden.
Sie haben sich persönlich gefreut.
Ja, und sie hat dann sehr schnell, viel früher als angekündigt, zurückgerufen. Und es wachte ihr sichtlich Freude. Und das war sehr schön.
Dann
und ich will Ihnen nur eins sagen, wenn man oft über Deutschland so schlecht redet. Das wäre in vielen anderen Ländern Europas völlig undenkbar, dass die langjährige Vorsitzende einer konservativen Partei zum Abschied eines grünen Alternativen aus der Politik spricht. Und zwar von beiden Seiten. Das würden Sie in Spanien nicht erleben, das würden Sie in Frankreich nicht erleben. Ich finde, auf diese demokratische Kultur in Deutschland kann man schon sagen, das ist was, was uns von anderen unterscheidet.
Dann können wir nur sagen... Wir würden uns freuen, wenn diesmal es umgekehrt wäre, wenn sozusagen Frau Merkel ihr Nachfolger auf diesem Sessel wird, als Gast bei 3 nach 9. Und freuen uns, dass Sie gekommen sind nach 29 Jahren. Ich kann Ihnen direkt sagen, vielen Dank.